Ich habe ja seit Jahren ein Problem, Nils, dass ich riesengroßer Mord ist ihr Hobby-Fan bin.
Ja.
Oder bei dir Rosinens Restaurant.
Absolut. Rosinen, der Restauranttester, ja. Eine große Leidenschaft.
Wir nennen ihn die Rosine.
Die Rosine. Das Einzige, was mich an der Sendung nervt, ist A, ich kann sie irgendwie, wenn, nur bei Ausschauungen sehen oder in der komischen Mediathek und da ist alles vollgekleistert mit Werbung und nervt auch total. Was also tun, Maria?
Es gibt einen wahnsinnig tollen Anbieter namens SafeTV.
Und SafeTV, so muss ich das vorstellen, kann all diese Dinge speichern aus über 45 Sendern, glaube ich, in Deutschland.
Ja, ja.
Kann man sich so sein eigenes Programm zusammenstellen. Das wird alles aufgenommen. Der Service selbst schneidet sogar die Werbung raus.
Wenn man das
die,
möchte.
Wenn ich das möchte, sodass die mich nicht nervt. Und ich kann es runterladen und streamen.
Ich kann es mir offline selbst zur Verfügung stellen, wenn ich unterwegs bin, kann es dann auf meinen Devices gucken.
Es kann vor allem, wenn die Rosine gleichzeitig läuft im Mord ist ihr Hobby, nimmt es trotzdem beides auf. Also Das ist das Schöne. Und SafeTV hat jetzt für euch, liebe WiMAF-Hörer, einen ganz besonderen Deal zur Verfügung gestellt.
Den wir natürlich schweißgebadet für euch rausgeschlagen haben.
Ja, da sind wir in das Chefbüro von SafeTV, haben gesagt, das geht so nicht, wir müssen den Leuten was anbieten.
Wir waren Bad TV Cop.
Ja, wir haben für euch alles rausgeholt.
Das XL-Paket könnt ihr jetzt 60 Tage umsonst testen. Das sind 2 komplette Monate.
Und danach ist es sogar noch um die Hälfte billiger, glaube ich, ne?
Das heißt 4,99 anstatt 9,99 €. Ihr spart also 60 Euro. Die könnt ihr uns direkt überweisen, das macht nichts.
Das macht nichts. Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann geht auf safe.tv.
SAVE.
safe.tv/WiMAF und da bekommt ihr dann direkt dieses Angebot zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle vielen Dank an SafeTV für die Unterstützung dieses Podcasts. Und jetzt geht es los mit einer weiteren Folge eurer Lieblingsfernsehsendung, besprochen in eurem Lieblingspodcast. Viel Vergnügen.
Sprich mal für dich.
Es gab eine Zeit, in der die Menschheit anfing, Dinge zu erfinden, die uns allen das Leben so viel einfacher machen. Die Industrialisierung hat mit sich gebracht, dass plötzlich Gerätschaften und Dinge viel, viel freier zur Verfügung standen und in Massenproduktion gefertigt werden konnten und es auch plötzlich viel mehr Arbeit gab. Warum erwähne ich das, bevor ich euch überhaupt begrüße, liebe Zuhörerinnen? Das ist eine Frage, die sich im Laufe dieses Podcasts, dieser heutigen Podcast-Episode klären wird oder auch nicht. Findet es selber heraus. Bleibt dran, denn hier ist der Podcast, der extra für euch überhaupt nur gemacht ist, der nur wegen und durch euch lebt, der nur von eurer Güte und Gnade abhängig ist und der sich freut, heute wieder für euch am Start zu sein. Dieser Podcast wird moderiert von mir, Nils Bokelberg, aber ich bin nicht wichtig. Ich spiele keine Rolle im großen Roulette des Lebens, dessen silberne Kugel mir gegenüber sitzt und sie dreht sich durch den Roulette-Teller und landet mal auf dieser Zahl, mal auf jener. Aber jedes Mal landet sie richtig, denn was sie verkörpert, was sie ist mit jeder Phase ihres Körpers, mit jeder Zelle ihres Gehirns, mit jedem Partikel ihres Herzens, ist einer der, oder vielleicht sogar der gütigste, beste, schönste, schlauste und aufregendste Mensch, in dessen Schatten ich jemals wandeln durfte und den ich jemals kennenlernen durfte. Ich wäre ohne sie nicht nur nichts, ohne sie wäre ich anti-nichts, negativ nichts, ohne sie wäre ich Antimaterie. Ohne sie wäre ich ein schwarzes Loch, das sämtliche Emotionen einfach aufsaugen und verschwinden lassen würde. Aber dank ihr kann ich leben, kann ich sein, kann ich glänzen. Begrüßen Sie also jetzt, wo immer Sie auch diesen Podcast hören, mit all der Kraft Ihrer Zuneigung, die großartigste Frau des Universums, Maria Lorenz.
Hi.
Maria, so eine Einleitung muss, glaube ich, sein für das, was wir heute zu besprechen haben, denn was die meisten Leute gar nicht glauben oder ich glaube mittlerweile schon viele glauben, aber vielleicht einige auch gar nicht wahrhaben können oder wollen, ist, dass wir heute mal wieder, Ostern ist gerade vorbei, da ging es ja auch darum, dass Jesus sozusagen für uns stirbt, unsere Sünden auf sich nimmt und für uns leidet und du nimmst unsere Fernsehsünden auf dich und leidest für uns durch jede alte Folge der Lindenstraße, um uns an deiner Katharsis teilhaben zu lassen, die aber doch leider so unterhaltsam ist.
Beinhaltet Katharsis nicht auch, dass man geheilt am anderen Ende rauskommt?
Wirst du sein. Am anderen Ende wirst du ein so großer Fan und Aficionado der Lindenstraße sein, dass es dir wie ein Wunder vorkommt, wie du am Anfang dich noch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hast, diese Serie zu gucken.
Das wird mir dann wie ein Wunder vorkommen? Okay, Nils. Naja, ich möchte sagen, dass Claudia Pielmann, die Darstellerin der Elfi,
ja,
von Sigi und Elfi,
ja,
sich in der U-Bahn in München geprügelt hat,
ja,
und dabei fast ihr Auge verloren hat.
Oh, wann denn?
Im Mai 2019.
Ah. Oh.
Da einfach nur mal kurz für euch.
Ist irgendwie cool.
Eskalierter Sitzplatzstreit in der U-Bahn.
Das ist nicht so ein richtig cooler Grund.
Ja. Wobei man aber sagen muss, also hier der Artikel suggeriert, dass, pass auf. was war passiert? Zitat Anfang. Die U-Bahn war voll. Ich habe noch einen Platz gekriegt. Gegenüber wäre auch noch einer frei gewesen. Und dann, Zitat Ende, wäre. Denn diesen Platz habe eine Frau mit Tasche belegt. Sie hatte einen hellbraunen Chihuahua an der Leine. Ich habe sie gebeten, Platz für meinen Bekannten zu machen. Keine Reaktion. Pielmann fragt erneut. Sie hat mich in gebrochenem Deutsch beleidigt. Der Bekannte bittet, sich hinsetzen zu dürfen. Da hat sie ihn beschimpft. Und es bleibt nicht bei Worten. Sie ist auf ihn losgegangen. Ich habe sie angeschrien und mit der Polizei gedroht. Sie hat mich wüst beschimpft. Der Streit eskaliert. Die Frau prügelt auf Pielmanns Bekannten ein und sie ist mit ihren langen Spitzennägeln gezielt auf meine Augen los. Pielmann spürt einen stechenden Schmerz. Ihr Auge blutet.
Ah.
Die U-Bahn hält am Ostbahnhof. Ich habe geschrien, haltet sie, aber keiner hat was getan. Sie haben meinen Bekannten sogar daran gehindert. Die Türen öffnen sich, die Fremde flüchtet. Pielmann hinterher. Sie hat mir ein Handy aus der Hand geschlagen. Pielmann stürzt auf den Bahnsteig. Ihr Bekannter ruft die Polizei. Sie erstatten Anzeige. Die Polizei bestätigt die Ermittlung. Ich kann nur hoffen, dass nichts zurückbleibt. Noch am selben Tag erhält sie die Diagnose in der Augenklinik. Eine Wunde im Augapfel. Die Ärzte hoffen, dass sie zuwächst, ohne dass genäht werden muss. Ich kann nur hoffen, dass nichts zurückbleibt. Was sie aber fast noch mehr wehtut als der körperliche Schmerz, sei das Verhalten der Fahrgäste. Sie haben die Frau einfach fliehen lassen. Ich bin fassungslos und schockiert darüber, dass mir keiner geholfen hat.
Das wissen wir leider alle nicht, wie dieser Fall ausgegangen ist. Ich glaube, die Pielmann arbeitet auch immer noch als Schauspielerin, ne?
Ich habe auch versucht, rauszufinden, wie das ausging. Ja. Aber das ist der letzte Artikel, den ich dazu gefunden habe. Zudem hatte Pielmann Rollen den Krimi Rein Tatort und Der Fahnder.
Ja.
2002 drehte sie den Film Wilder Kaiser Herzen in Gefahr. Jetzt dreht sie in die Fortsetzung Wilder Kaiser Augenäpfel in Gefahr.
Ist das nicht verrückt, dass man Augäpfel nähen kann?
Ja.
Das finde ich irgendwie crazy.
Mein Vater hatte auch so eine Laseroperation am Augapfel.
Ja.
Und das ist ja auch total krass. Also man kann ja irgendwie sich auf YouTube Videos angucken, wie das wirklich aussieht. Und da schneiden sie ja die obere Schicht einfach ab, legen was drauf oder so und,
genau,
und legen die dann wieder drauf.
Ja, genau.
So als wäre das einfach irgendwie so ein, sieht so, als würde man so einen Joghurtbecher öffnen.
Ja.
Also irgendwie merkwürdig. Die anderen Dinge, mit denen sie sehr, sehr präsent war in den Medien, war ein sehr eskalierten Mietstreit.
Sie ist also eine Frau, die sich nichts gefallen lässt.
Ja.
Im Gegensatz zu ihrer Rolle Elfie. Da hat sie das war vielleicht für sie die Katharsis, dass sie nach dieser Erfahrung bei der Lindenstraße gesagt hat, so wie Elfie will ich nie werden. Ich will mir nicht alles gefallen lassen von einem schmierlappigen Mann oder von sonst einer Person. Ich stehe für mich ein.
Aber ich bin halt immer von Kopf bis Fuß
auf Liebe eingestellt.
In Wut getränkt, wenn ich gerade Lindenstraße gucken musste. Deswegen.
Die heutige Folge hat auf jeden Fall, ganz kurz, das noch, bevor du den Abriss machst. Ich muss eine ganz wichtige Sache vorher sagen, bevor du das machst.
Nie lässt er mich zu Wort kommen.
Nee, es ist nur, weil es gehört jetzt genau an diese Stelle hin, bevor du das
machst.
Wenn
das jetzt nicht an die Stelle gehört, Nils.
Denn die heutige Folge hat einen Titel, der perfekt beschreibt, was dieser Podcast für dich ist.
Bitte. Und für meine Mutter. Die Herausforderung.
Die hört ihn ja gar nicht.
Ja, weil sie das nicht schafft. Ja, sie kann das nicht. Aber sie versucht es ab und zu wieder.
Ja? Hat sie gesagt, oder was? Kann man ihr das glauben? Ist sie da kredibel?
Sie hat letztens was gesagt, was nur in einer Folge passiert ist.
Na, das hat sie sich von deinem Vater sagen lassen.
Mein Drucker ist angegangen.
Ah, ja. Das ist das Geräusch.
ja. ja. Es ist eine Herausforderung. Wir werden demnächst mal eine Folge machen, wo Nils nie mehr als 10 Wörter am Stück sagen darf. Mal gucken, wie das klappt. Damit ich auch mal ein bisschen was sagen darf.
Oh, wow.
sagte der Mann nach einer halben Stunde Monolog.
Mist, ich lese mal kurz einen kompletten Artikel aus der Tageszeitung vor, ja, 2020.
Aber es waren ja nicht meine Worte. Für die ist ja wohl Platz.
Du hast gerade noch von Redezeit gesprochen.
naja, ja. Aber die Rede deines Gehirns.
Das war nie abgemacht. Du bist auch die Rede deines Gehirns, ey. Oh Mann.
Schade.
Oh Leute, ey, diese Quarantäne tut uns auch nicht gut.
Mir total.
Okay. Ja,
ich verbringe einfach so ganz Zeit mit dir.
Ja. Ne, ich auch mit dir, aber ich habe das Gefühl, langsam versteht uns außer uns niemand mehr da draußen.
Na, aber noch haben wir nicht, also was wir gut trennen können, ist, wenn wir wissen, dass potenziell jemand zuhört, dass wir nicht unsere Sprache
so
haben.
So wie jetzt gerade, oder?
Ja.
Ist ja geil, wenn wir eine komplett eigene Sprache entwickeln würden in der Quarantäne.
Aber wir haben ja schon mal so eine Befürchtung gehabt, dass es bei uns ein bisschen dahin geht.
Ja, aber so eine Klatzangibok. Der Candy Club.
Der Kufma.
Der Kufma.
Okay. Die Herausforderung. Featuring?
Die Herausforderung.
Ja.
Du hast gerade die Herausforderin gesagt.
Ja, aber ich habe mich nur versprochen. Also ich habe die Herausforderin gesagt.
Ja.
Also Ring.
Ah ja, Ring.
Ja, ich habe mich versprochen.
Okay.
Darf ich das noch?
Nee.
Nee. Featuring. Die Natur findet immer ein Loch. Tanjas Tanz. Das lauteste Aquarium der Welt. Ich habe eine Seilbahn geerbt, ein Tennismagazin, das ist ein Kampfmama.
Viele ähnliche Dinge haben wir aufgeschrieben, aber auch viele unterschiedliche Dinge. Wie findest du schon mal
okay,
meine kleinen Teaser für die heutige Folge?
Das ist wirklich, weil wirklich ich und die Hörer... Und ich nenne mich da durchaus zuerst, weil es mich mehr quält als euch und ihr mich ja hier alle
durchzieht.
Der Esel
nennt sich immer selbst zuerst.
Nein, der gequälte Esel nennt sich immer selbst zuerst.
Esel hört sich ja immer gequält an, ne? Dieses, ja, das hört sich immer so nach Schmerz an.
Ja.
Entschuldigung, Maria, ich habe versucht, hier ein Gespräch am Laufen zu halten, aber es sollen wohl eher Monologe heute werden.
Nö, ich glaube, du hast einfach gerade mal wieder versucht zu unterbrechen, was ich sagen wollte.
Nein, überhaupt nicht. Ich will ja hören, was du sagen wolltest.
Wir haben uns jedenfalls schon länger gefragt, ob, wenn ich das Featuring vorlese, du viele gleiche Sachen oder auch sehr viele unterschiedliche Sachen aufgeschrieben hast, weil das ist ja auch eine Rubrik, die wir immer machen. Ich habe natürlich auch noch mehr aufgeschrieben als nur mein Featuring, habe mir da aber natürlich ein paar witzige Sachen rausgesucht, weil das ist ein bisschen die Idee davon. Ja. Nils Buckeberg.
Maria Lorenz.
Okay. Wir fangen an bei Tanja und Henny in der Küche.
Ja.
Also bei Grieses in der Küche im Prinzip. Und Tanjas Sonnenbrille müsst ihr euch, wenn ihr es nicht guckt, so ein bisschen vorstellen wie Tank Girls Sonnenbrille. Ich weiß nicht, ob Tank Girls Sonnenbrille, aber so eine dystopische Sonnenbrille, die ist so rund, aber die schließt auch an den Seiten so ab. Und ich finde, bei dieser Tank Girl Verfilmung, das wäre, ich weiß nicht, was sie hat auch eine Sonnenbrille getragen, ich weiß nicht welche, aber das wäre so eine gewesen, so knallige Farben, aber halt auch so zu und so komplett dunkel.
Tank Girl kennt doch überhaupt gar keiner mehr. Glaubst du, dass die Leute noch Tank Girl kennen? Dass sich noch irgendwer an Tank Girl erinnern kann?
Ja.
Aber Tank Girl, die hatte.
Also halt nicht im Positiven, aber du kannst dich doch an Tank Girl erinnern. Ich kann mich an Tank Girl erinnern. Es wurde doch groß gehypt und dann war es halt scheiße und keiner hat es geguckt. Aber trotzdem können wir uns doch alle dran erinnern.
Aber Tank Girl hatte ja so eine. Die hatte so eine.
Lori Petty.
Die hatte immer so eine Schweißerbrille auf.
Ja, genau, aber so ist es doch. Stimmt.
Na, es ist so, was Tanja da aufhat, das war so in den 80ern, war das mega in. Das waren so diese
runden. Hab ich noch nie gesehen.
Diese runden Sonnenbrillen, also so John Lennon-Shape-Brille quasi, als Sonnenbrille. Und dann an der Seite normalerweise, ich glaube jetzt bei Tanja waren die aus Plastik, normalerweise waren die so aus Leder. So ein Sichtschutz an der Seite, dass von der Seite auch kein Licht reinkommt. Ja. Hatte ich auch als Kind, weil die waren mega angesagt. Die hatte damals das war die coolste Brille, die du haben konntest. Und ich fand die sah auch cool aus. Also die war bei Tanja pink. Wie gesagt, ich glaube, bei ihr waren die Seiten aus so hartem Plastik. Sah zumindest so aus.
Ich glaube, es gibt auch wirklich niemanden in der Lindenstraßenserie, der mehr die 80er in sich vereint wie Tanja, als Tanja. Ja, weil, ja. Also so die 80er Jugendlichen, die Haare, das ist so krass 80er. 80er ist halt, also für mich sind halt 80er Haare vor allen Dingen die, dass wenn du dir einen Zopf machst oder sie aufmachst, das vordere Drittel deines, nee, die vorderen zwei Drittel deines Kopfes verändern sich nicht. Weil alles so abgestuft ist, dass der komplette vordere Bereich, aber über dem Pony auch weiter nach hinten, kurze Haare sind. Und dann halt unten raus, also alles ist so hart durchgestuft, dass es, wenn du dir hinten Zopf machst oder nicht, da ist der vordere Bereich komplett unangegriffen von, unberührt.
Ja, Tanja ist auf jeden Fall das einzig junge moderne Mädchen in der Lindenstraße. Marion ist ja glaube ich ein oder zwei Jahre älter nur als Tanja, aber läuft ja trotzdem immer rum wie so eine etwas piefige.
Ja, auch Marion hat einfach, finde ich, so, die ist so normal angezogen. Also die hat halt so Jeans und T-Shirt.
Ah, ja.
Also piefig finde ich sie nicht unbedingt, aber sie ist halt nicht so fashionmäßig.
Naja, ah, ja, Tanja ist total fashion.
Das aber stimmt. So, aber schon auch so, also sie hat ja auch moderne T-Shirts an und so.
Aber sonst gibt es eigentlich gar keinen so richtig modernen. Also da ist noch Beate, aber die ist ja eher so Punk im Grunde genommen.
Ja, genau, die ist so ein bisschen, obwohl ja auch 80er viel auch so Punk-Elemente hatte.
Ja, so.
Aber die ist schon so ein bisschen Punk, ja auch mit den grünen Haaren und so.
Naja.
Was ist eigentlich mit, wie heißt der Bruder von Marion?
Benny.
Der ist noch zu jung, ne? Um irgendwie fashion
ja,
zu sein.
Der macht sich auch jetzt immer Gel in die Haare und
kämmt den
nach hinten.
Aber der ist
so
trotzdem noch
zusammen.
So ein Tick zu jung, ne?
Ja, der soll, glaube ich, so, wie alt soll er sein? 13, 14 oder so?
Ja, und ansonsten haben wir halt nur alte Leute.
Na.
Auch wirklich viele alte Leute.
Das stimmt. Das ist ja mal oft so in solch. Das ist die Alterspyramide. Macht auch für die Lindenstraße keinen Halt.
Jedenfalls ist diese erste Szene in der Küche, Henny macht passiv-aggressiv Essen und Tanja isst und sie reden nicht miteinander. Und ich glaube, als Henny dann auf Klo geht, schreibt Tanja schnell einen Zettel, dass sie beim Training ist und dann ist sie weg und sie haben nicht miteinander gesprochen.
Genau.
Und Tanja fährt aber dann quasi mit zum Training, Henny. Aber das hat auch keine weiteren Auswirkungen.
Nö, das haben wir auch gar nicht, das kriegen wir auch nicht so richtig gezeigt.
Ich dachte, da passiert dann jetzt irgendwas oder irgendwie so. Aber wir sehen sie später nur zurückkommen, unkommentiert.
Ja. Nee, es ist irgendwie, bei denen hängt der Haussegen gehörig schief.
Ja, seitdem ja Tanja eine Ansage gemacht hat.
Ja, also da ist
dass hier nichts zweideutig ist.
Da ist irgendwie nicht so richtig, da ist nicht so richtig gute Laune bei den beiden. Wir sehen dann Elfi und Gabi in der Waschküche. Bist du noch bei mir, Maria? Oder?
Ja, ich überlege gerade, was sie gesagt hat. Sie hatte doch so einen coolen letzten Satz.
Wer hat einen coolen letzten Satz? In der Folge?
Nee, letztes Mal.
Ach so.
Weißt du noch?
Nee, ich habe jetzt meine.
Tanja, aber weißt du noch, dass wir doch so gelacht haben? Mama, es ist nicht zweideutig, es ist. Und sie hat dann aber nicht eindeutig gesagt, sondern irgendwas anderes.
Nee, hat sie dann nicht sogar eindeutig. War nicht der Witz, dass sie dann.
Ach ja, sie hat eindeutig gesagt.
Eindeutig gesagt.
Es ist eindeutig.
Ja.
Ja, irgendwie so ganz. Also.
Great Scriptwriting.
Man muss auch mal sagen, also das können wir vielleicht als Spoiler schon mal vorwegnehmen: Tanja spielt so schlecht, und sagt ihre Sätze so schlecht auf, dass ich immer das Gefühl habe, dass sie eigentlich nur das Stand-in ist, der den Text vorlesen soll, damit Henny spielen kann und die eigentliche Schauspielerin aber dann nicht wiederkam und sie das dann nehmen mussten.
Es ist vor allem in dieser Folge, wird das leider sehr deutlich, dass Tanja noch nicht so richtig gut spielen kann, weil sie in dieser Folge andauernd ironisch sein muss. Es gibt andauernd Situationen, in denen sie so ironisch, pampig antworten soll. Und es ist jedes Mal so hölzern.
Das ist so robotermäßig.
Ja, und so robotermäßig. Und es hat halt gar keine, also diese Rebellion, die das ausdrücken soll, hat das irgendwie gar nicht in sich.
Und ich finde, es klingt auch so ein bisschen anders, als hätte sie es auch in einem anderen Raum immer aufgenommen. Also dieses Gespräch später, was sie mit Henny hat, da dachte ich mal kurz so, egal, kommen wir noch hin.
Ja.
Auf jeden Fall genau, Elfi und Gabi in der Waschküche.
Und Elfi erzählt, dass sie wieder nicht schwanger ist, wird und dass es irgendwie auch nichts wird und dass Elfis Mann, wie heißt er nochmal?
Siggi,
ihr wieder anfängt auf die Ketten zu gehen, weil sie wollte eigentlich mit ihm zum Arzt, dass er mal checken lässt, ob es an ihm liegt, dass sie keine Kinder kriegen können. Und Siggi hat wohl gesagt so, auf gar keinen Fall.
Nee, sie wollten das machen, sie wollten sich beide checken lassen und er ist dann aber sauer geworden, weil sie es Benno und Gabi erzählt hat und hat dann gesagt, jetzt will ich es auch nicht mehr machen.
Naja, aber es ist halt trotzdem so ein läppscher Dude-Move, weil er natürlich genau weiß, dass es an seinen lächerlichen Spermien liegt, die aus diesem
ja, das ist wieder dieses
Siggi Löres nicht mal rauskommen wollen.
Die Natur findet immer ein Loch. Siggi ist halt dieser typische, soll uns so dargestellt werden oder also ist quasi als Charakter dieser typische Mann, der auf Unsicherheit mit Aggression reagiert.
Ja.
Und die Idee, dass er nicht fruchtbar ist, ist ja für den Mann immer das Schlimmste.
Absolut.
Du hast ja schon das Gegenteil bewiesen.
Das ist richtig.
Oder wie meine Mutter sagt, Nils war ein früher Schuss. Deine Tochter ja 18 ist und du bist ja noch frische 27. jetzt wird's weird. Und von daher ist eigentlich das Überraschendste an dieser Geschichte, an diesem Dialog, dass er überhaupt mal dazu bereit war.
Ja, das stimmt. Er hat auf jeden Fall keinen Bock und sie ist auch abgefuckt wieder. Man merkt, dass sie auch wieder gar keinen Bock auf ihn hat. Und
sie scheint wohl auch zwischendurch, haben sie es wohl auch wieder versucht, weil sie sagt, hat schon wieder nicht geklappt mit der Schwangerschaft. Also da scheinen auf jeden Fall auch weiter Dinge zu passieren.
Aber deswegen kann sie gemütlich rauchen und die ganze Szene soll sowieso nur eine Rampe dafür sein, dass Gabi ein bisschen von ihrer Schwangerschaft erzählt.
Ja, genau.
Die irgendwie sagt, ja, ich bin auch, das ist bei mir ist alles gut und so.
Ja, sie sagt dann, es werden wohl immer die falschen schwanger.
Na.
Und dann sitzen sie auch und essen Bienenstich zusammen, weil Gabi plötzlich so Bock auf Süßigkeiten hat.
Na, sagt sie dann auch.
Und erzählt so, dass es ihrer Mama erzählt hat und dann ist so ein bisschen, kommt Gabi mal dazu, ein bisschen Background zu erzählen. Der Vater hat die Mutter verlassen, als sie 7 war und die Mutter scheint aber irgendwie ganz nett zu sein, weil der ist so egal, wer der Vater ist und sie hat auch sofort angeboten aufzupassen, wenn Gabi arbeiten muss und so. Also da haben wir vielleicht mal zumindest für den kurzen Moment eine zwischenmenschliche Beziehung, wie es sie im wahren Leben auch gibt.
Das stimmt. Ich weiß nur nicht, ob wir Gabis Mutter jemals in der Lindenstraße sehen werden, ob die einfach immer mal aufbleiben wird.
Ich weiß es nicht und ich sag's dir, wie es ist. Es interessiert mich auch nicht.
Die Mutter sagt auf jeden Fall, so, hat wohl zu Gabi gesagt, das Kind ist jetzt zur Hälfte auf jeden Fall von dir.
Und das reicht mir. Ja, das fand ich irgendwie süß.
Fand ich auch ganz süß. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass hier für die Lindenstraße-Fans unter euch, dass die Tatsache, dass Gabi mit so einem Heißhunger den Bienenstich verzehrt, ein leichtes Foreshadowing ist auf das Café Bayer, das ja irgendwann mal in der Lindenstraße eröffnet wird, in dem Gabi dann auch arbeitet. Ich glaube, dass zum Zeitpunkt, als diese Folgen geschrieben und gedreht wurden, noch überhaupt keiner wusste, dass das Café Bayer jemals in der Lindenstraße auftauchen wird.
Du weißt aber jetzt auch nicht, ab wann es das gab?
Nee, aber es wäre doch schön, wenn das so eine Art Foreshadowing war.
Ja.
War es auf keinen Fall, aber könnte man jetzt so lesen, wenn man will.
Wir können ja, für uns kann jetzt alles Foreshadowing sein.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall kommt von der Mutter dann auch dieser wunderschöne Satz, den du ja eingangs schon zitiert hast und auch gerade eben nochmal.
Ich habe ihn natürlich verkürzt wiedergegeben, aber bitte.
Der Satz ist, die Natur findet immer ein Loch im System.
Genau.
Zu Gabis Schwangerschaft, warum sie schwanger geworden ist, weil Gabi sagt, so ein Zufall, da habe ich einmal die Pille nicht genommen, dann wäre ich sofort schwanger. Und dann hat die Mutter gesagt, die Natur findet immer ein Loch im System. Gabi hat das auch so ein bisschen zu spät gesagt mit dem im System, dass einen der Satz erst echt noch gewundert hat auf diese Geschichte hin.
Ja.
Aber gut, muss sie selber wissen. Was in dieser Serie auf jeden Fall dann auch in der nächsten Szene wieder klar wird, ist, wie krass Maike wirklich das vergessene Kind in dieser Straße ist.
Es Maike ist wirklich völlig lost. Und ich würde mittlerweile auch komplett verstehen, wenn die einfach sagt, wisst ihr was, sich hier in den Grundig-Bus setzt, der da immer um die Ecke fährt und einfach sagt, also es kann ja nirgendwo schlimmer sein als hier.
Genau. Maike sitzt zu Hause und will einen Brief an ihren Opa schreiben, der ja gerade auf großer Weltumsegelung ist, mit Bertha zusammen. Und sie fängt an, den Brief zu schreiben. Lieber Opa, ich hoffe, dich erreicht dieser Brief in Korfu. Und dann fällt ihr auf, wie schreibt man eigentlich Korfu? Dann geht sie zu ihrem Vater, der liegt aber gerade im Bett, halb besoffen und pennt. Und dann sagt sie, Papa, wie schreibt man Korfu? Mit K oder mit C? Und der Vater wacht gerade erst auf. Also Kinder haben da ja oft nicht so dieses Verständnis dafür, dass man im Schlaf Sachen noch nicht hört.
Ja.
Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, meine Tochter, als sie so klein war, als sie so 6, 7, 8 war oder 5, von 4, 5 an, wenn die nachts einen Albtraum hatte, dann ist sie immer zu mir ans Bett gekommen, hat aber nichts gesagt, weil sie sich nicht getraut hat, mich zu wecken.
Ja.
Und ich bin dann immer davon wach geworden,
und dass dann stand sie
mein
so
Kind
davor.
Stumm vor, bei mir vorm Bett stand. Und ich liebe mein Kind über alles, aber es ist die gruseligste Art, geweckt zu werden, mitten in der Nacht
im Dunkeln. Aber das kenne ich total. Das habe ich auch gemacht. Man traut sich dann nicht, die Leute zu wecken.
Ja, ich glaube, ich habe das als Kind auch gemacht, keine Ahnung. Obwohl, ich glaube, ich bin auch ganz oft bei meinen Eltern einfach ins Bett geklettert, weil ich es da so gemütlich fand.
Das weiß ich echt gar nicht mehr. Ich habe wahnsinnig viel im Schlaf erzählt. Ich habe Augen auf und erzählt. Also ich habe.
Aber dann warst du wach einfach.
Nee, war ich halt nicht. Ich habe geschlafen. Ich habe im Bett gesessen, Augen auf und habe einfach Geschichten erzählt, habe aber nicht reagiert auf irgendjemanden oder so. Und Mama hat mich dann immer einfach wieder hingelegt und dann habe ich quasi Augen auf wieder zugemacht und habe wieder dieses normale Schlafen weitergemacht. Aber das habe ich wahnsinnig viel gemacht. Erzähle ich im Schlaf?
Also ich kriege zumindest nichts mit. Also ein, zwei Mal.
Ich habe das früher super intensiv
in der Stunde
gemacht. Ich habe das früher wirklich total intensiv gemacht und auch noch bis in meine Ende der 20er rein haben meine Ex-Freunde das super oft gesagt, dass ich das ganz viel mache. Und irgendwie so seit ich 30 bin, hat es total aufgehört.
Aber hast du das damals wirklich gemacht oder hältst du jetzt bloß eine Legende aufrecht, weil das für dich die eleganteste Art und Weise war, mit den Typen damals Schluss zu machen?
Wie war das denn dann elegant?
Dass du so im Schlaf
gesagt hast. Ach so, ich im Schlaf gesagt habe, dass ich mit dem Nachbarsjungen geschlafen habe.
Ja, oder dass die ohne dich glücklicher werden können oder irgendwie sowas.
Nö, da war ich immer ganz gern wach für.
Ich hatte, als ich in der Grundschule war, war ich in ein Mädchen verliebt mit feuerrotem Haar, Christiane, und die hat mir dann mal erzählt, weil ich habe dann auch so ein bisschen so mit der abgehangen und so, und die hat mir mal erzählt, das muss so in der zweiten Klasse gewesen sein oder vielleicht war es dritte, dass sie mal nachts schlafgewandelt ist und ins Schlafzimmer ihrer Eltern gegangen ist und ihrem Vater ein Kissen aufs Gesicht gedrückt hat.
Sehr gute Story. Sehr, sehr gute Story. Ich bin ja jetzt schon wieder komplett verunsichert und will schon wieder sofort meine Eltern anrufen und fragen, ob das wirklich stimmt.
Oder ist sie mit einer Schere? Nee, sie ist mit einem Kissen, glaube ich. Sie hat, glaube ich, ein Kissen aufs Gesicht.
Jetzt hör aber auf.
Hey, sie konnte sich nicht dran erinnern.
Jetzt bin ich schon wieder verunsichert, ob ich das wirklich erlebt habe.
Ach, sonst natürlich hast du das erlebt.
Also ich kann mich aber tatsächlich daran erinnern, dass meine Ex-Freunde das auch viel gesagt haben.
Ja.
Naja, und dass ich dann auch so zusammenhängend rede. Also ich erzähle Sachen, die quasi eher so Traumsachen sind, also irgendwelche wirren Sachen, aber schon durchaus zusammenhängende Sätze und hab halt die Augen auf und sitz halt im Bett. Also ich bin nie aufgestanden, dafür war ich schon immer zu faul, aber ich habe gesessen, hab erzählt.
Ja.
Ist schon irgendwie schräg,
ne? Ja, ich habe dich nur ein, zwei Mal irgendwelche Fantasiesprachen blabbern hören.
Achso, auch keine richtigen Worte.
Nee, nur auch so kurze Sätze und so. Was dann wahrscheinlich besessen gerade oder sowas.
Ja, ja, bin ich.
Früher hätte man dich dafür exorziert.
Ja. Hätte man mich früher exorziert dafür?
Ja.
Na, ich bin ja ein bisschen von dir besessen. Okay, Leute.
Wie sind wir da eigentlich?
Ja,
jetzt
Maike, also völlig so. Man sieht Maike mal hier und mal darum springen und wir sind dann auch als nächstes beim Friseur, wo die Omas alle sitzen und die eine, ich vergesse immer, wie die heißt.
Die Klingen?
Ja. Die andere.
Die Benasch, oder?
Ja, genau. Ja. Erzählt dann auch, dass Maike mittags jetzt immer zu ihr zum Mittagessen kommt.
Ja. Ja, weil Maike, wir sehen nämlich dann, also sie fragt ihren Vater, der ist aber noch so halb besoffen und verpiss dich und so. Und dann geht sie in die Wohnung zu, also in die Wohnung von Grise, wo ja gerade Annie und Tanja wohnen. Und will irgendwie Mama fragen, Mama, Mama. Aber sie, Mama ist ja gerade auf dem Tennisplatz gefahren, um zu gucken, ob Tanja wirklich mit Nostik am Tennisplatz ist.
Und ob die da was haben.
Und ob die da Tennis spielt und so. Deswegen ist sie auch nicht da, weil sie Mom of the Year ist. Und
die dann, sind alle People of the Year.
Und dann
Year
steht übrigens. Sie da auch alleine in der Wohnung und geht erstmal ins Schokoladenversteck und findet dann raus, dass die beiden sich einfach den ganzen Tag nur noch Zettel schreiben, dass da überhaupt nicht mehr miteinander geredet wird, sondern nur noch Nachrichten. Ich bin da, ich gehe dahin. Und so weiter und so fort. Und man merkt einfach, das Kind ist so super krass vernachlässigt. Das ist echt ein absoluter Albtraum.
Das macht mich auch richtig traurig.
Na.
Mir ist auch irgendwie, nachdem wir wieder Frau Kling, die ja so hart gemein ist wieder beim Friseur,
ja.
Also auch so krass über die Tochter von Topfkopf redet, die daneben sitzt.
Ja.
Und einfach so,
Beate, ja.
So assi, die ist so assi und mir ist dabei aufgefallen, dass die so assi ist und so hassbar,
ja.
Dass wirklich, ich gucke ja, Mord ist ihr Hobby,
ja.
Und die meisten Mordmotive sind weniger Hass und weniger schlimm als Frau Kling. Es ist mir komplett unter, dass die irgendwann eines natürlichen Todes sterben soll.
Die ist auf jeden Fall extrem gemein, das stimmt. Das kriegen wir in dieser Folge auf jeden Fall auch wieder.
Ich glaube, wenn ich so jemanden wie sie regelmäßig in meinem Leben hätte, würde ich handgreiflich werden. Ich kann mir vorstellen, dass man mich so reizen kann, dass ich mich mit jemandem prügle.
So wie die Darstellerin von Elfi in der Bahn in München.
Ja.
Wenn jemand in gebrochenem Deutsch seine Tüte nicht von deinem Platz nimmt.
Du, ich prüge mich eher mit Leuten, die mit sehr klarem Deutsch mit mir sprechen. Also da, ich bin eher so ein bisschen skeptisch, wenn jemand da so ein bisschen mir besonders deutsch vorkommt, ehrlich gesagt.
Das stimmt.
Aber ich habe einmal auf jemanden so, weil ich so frustriert, wütend, hassig war, auf jemanden so eingehauen.
Ja.
Aber so, dass man wusste, dass es dem nicht wehtut.
Ja.
Aber halt so, ja. So ganz verzweifelt irgendwie. Deswegen weiß ich, ich habe das in mir.
Verstehe. In der Lindenstraße erleben wir derweil etwas ganz anderes, eine andere Begegnung mit der dritten Art. Und zwar, Tanja ist irgendwie allein zu Hause und du guckst gerade so auf deine Notizen, als wärst du super nervös.
Ja, ich habe gerade, alles gut, mach weiter. Ich bin gerade bei mir in den Zeilen verrutscht,
ja?
Und dachte, dass wir noch woanders sind, aber sind wir nicht, deswegen
verstehe.
Alles gut.
Tanja kommt mit Henny nach Hause. Henny kriegt einen Anruf, dass sie in die Schule muss, weil es irgendeine Nachbesprechung gibt wegen Schulmaterial. Und sie schreibt einen Zettel, weil sich da ja die ganze Zeit nur Zettel geschrieben werden, muss nochmal in die Schule, hab eine Besprechung, sagt Stefan Bescheid, wenn er kommt und tackert den Zettel auf so einen Garderobenständer ganz wütend vor Tanjas Zimmertür und geht aus der Wohnung. Tanja kommt aus ihrem Zimmer, weil sie hört, dass Henny weg ist, liest den Zettel, denkt so, oh ja, okay, und zieht sich sexy an, ihrer Meinung nach.
Behauptet sie.
Ja, also Teenager-sexy sozusagen. Ja. Und,
eigentlich zieht sie sich an wie das Lambada-Mädchen.
Ein bisschen wie das Lambada-Mädchen, ne? Also auch so ein hoher Rock, irgendwie so ein Petticoat oder
so. Ja,
das
so ein fluffy Rock irgendwie, ja. Und so ein Schlauchoberteil.
Genau.
Und halt so hübsche Schuhe und die Haare aufgedingst.
Genau, weil ihr ja klar ist, dass Nostik gleich kommt. Und dann geht sie ins Wohnzimmer, wo die Plattensammlung ist, sucht sich eine Platte aus, legt die Platte auf, dann kommt so etwas romantische Musik und Tanja beginnt zu tanzen.
Wow.
Und wenn Tanja tanzt, man muss sich Tanja tanzt so, wie Blonde Robert Smith singt.
Ja, Tanja tanzt vor allen Dingen so, als hätte ihr jemand gesagt, sie soll tanzen. Aber sie soll auch ein Bär sein. Weil so ein bisschen die Beine ein bisschen zu weit und die Arme so ein bisschen ab,
ja.
Als wäre sie so ein bisschen steif, wie meine Mutter sagt, mal gesagt hat, als würde sie Rasierklingen schmuggeln.
Ja.
Und tanzt dann so ein bisschen, was ich aber auch gut fand daran, ist, dass sie den Plattenspieler so leise gemacht hat,
ja.
Dass die Geräusche ihrer Füße und ihres Rockes und ihrer Arme am Oberteil viel lauter waren,
ja.
Als die Musik.
Ja.
Das fand ich auch gut.
Sie hat auch so die Augen dabei zu, also man soll schon so merken, dass sie sich gerade so ein bisschen in so eine Welt träumt, Traum tanzt.
Ja, sie will auch so, dass quasi, wenn Nosek kommt, es so aussieht, als würde sie das gerade einfach so sich einfach mal nach dem Tennis macht sie sich immer ein bisschen schick und dann geht's los zu Hause.
Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja okay, weil 15-Jährige halt eigentlich nicht so libidinös tanzen, wie das Erwachsene tun, weil sie natürlich noch nicht so connected sind zu der eigenen Lust oder den eigenen Gefühlswelten oder so, wie das erwachsene Menschen sind.
Außerdem haben die Mädchen in den 80ern wurden auch nicht von Beyoncé und Rihanna großgezogen.
Ja. Also das kommt, deswegen ist das auf eine Art okay, aber auf eine andere Art merkt man auch einfach,
dass... Weißt du, wer sie großgezogen hat im Tanz? Tina Turner.
Ich dachte eher Phipps Asmussen.
Gute Mischung, aber so dieses breitbeinige Hin- und Herstarksen, das hatte sie auch.
Ja, aber das macht keiner so wie Tina.
Nee, aber das ist trotzdem, das versucht sie zu channeln.
Es ist auf jeden Fall extrem, es sieht super weird aus, wie Tanja da irgendwie versucht zu tanzen. Und ich glaube, man hat ja auch gesagt, tun ein bisschen unbeholfen, aber es ist halt unbeholfen tun und nicht so tun können, ist halt dann eine ganz doofe Mischung, die dafür sorgt, dass es am Ende einfach nach Holz aussieht. So tanzt sie auf jeden Fall da die ganze Zeit rum. Dann gibt es so eine ganz komische Szene, die fand ich extrem seltsam. Im Flur unten, die Kling kommt nach Hause vom Friseur, dann steht die Frau, Benner, deren Vornamen ich immer vergesse, steht da, Yoshi steht in der Tür, als seine Frau nach Hause kommt. Und dann sagt er, was hast du denn, was ist mit deinen Haaren los, sieht so aus wie ein aufgeplatztes Sofa. Und dann sagt sie irgendwie so, ja, was denn, ich lass mir halt die Haare machen. Und dem kommt die Kling rein mit frisch super aufgestylten Haaren. Und dann sagt Benno irgendwie zu seiner Frau, Yoshi zu seiner Frau, ja, wenn du mal mit so einer Frisur nach Hause kommst, dann zieh ich dir jedes Haar einzeln mit der Kneifzange wieder glatt. Und es ist so super weirde, aus dem Nichts kommende Friseurhass von Yoshi, der uns in dieser Szene erzählt wird, wo ich nicht kapiere, was für mich als Zuschauer der Wert dieser Szene ist, außer zu erfahren, dass Yoshi anscheinend ein extrem großes Problem mit dem Handwerk der Friseursinnung hat, deren Slogan auch heute noch lautet, was Friseure können, können nur Friseure.
Ich habe mir dazu auch aufgeschrieben, seit wann ist Yoshi so ein Arschloch?
Na, das stimmt.
Weil eigentlich waren die ja immer süß zusammen. Ja, und man muss auch sagen, dass Frau Benner einfach ihre Haare wie immer hat.
Ja.
Also auch nach dem Friseur. Ja. Nach dem Friseur ist vor dem Friseur. Frau Kling wiederum hat sich überlegt, ich mache die Haare jetzt lila und schmink mich so, als hätte mich meine Enkelin, die 4 Jahre ist, geschminkt. So Clown-Schminke. Das ist so, wenn Kinder so jemanden schminken, der erwachsen ist, dass so die Wangen so übertrieben rot sind. Und alles so ein Tick zu viel ist, ja. Dann mit den lilanen Haaren. Das Einzige, was an der Szene interessant war, fand ich, dass Frau Kling dann so ein bisschen mit Frau Benasch gebundet hat, kurz.
Ja.
Weil Yoshi so ein Arsch war. Aber
es war trotzdem irgendwie.
Ich fand's auch so.
Ich
habe überhaupt nicht verstanden, wo das herkommt, weil eigentlich mochten die sich nicht immer. Oder will man uns immer sagen, dass Yoshi seit dieser Sache mit dem Sand nicht wieder zurückgekehrt ist zu ihr?
Nee, irgendwie hatte ich das Gefühl, der Zweck der Szene, weil am Anfang der Szene kriegt Maike einen Teller Schokoladenkuchen von Frau Benasch und Maike sitzt die ganze Zeit auf der Treppe und guckt das mit an. Die Szene endet auch auf Maike, die dann so so lachend noch so ein Stück von dem Kuchen in sich reinschaut.
Wie halt angehende Psychopathen sich halt verhalten.
Weil das so lustig ist, wie die alten Leute sich zanken. Und ich glaube, das war der eigentliche Zweck der Szene, dass Maike da sich wohlfühlt und eine gute Zeit hat und so. Aber es ist halt völlig bescheuert, das so zu erzählen.
Ich hab's nicht verstanden.
Super weird.
Vor allen Dingen, was ist denn der Zweck, uns zu erzählen, dass Maike sich wohlfühlt, wenn andere sich streiten?
Nee, vor allem, dass Maike so eine Art neue Familie in den Benners findet oder so.
Okay, das habe ich so nicht gelesen, aber vielleicht ist es so gemeint gewesen.
Währenddessen bei Gabi und Benno große Diskussion. Benno findet immer noch keinen Job.
Ich habe da eine Frage.
Okay.
Benno sagt ja, er ist Polier.
Ja.
Was ist das?
Das sind die am Bau. Polier ist am Bau. Was machen die? Keine Ahnung. Mauern und so, glaube ich.
Aber sind es nicht Maurer?
Ja, aber Polier ist glaube ich, was höher gestelltes am Bau, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das ist so, ist der Polier nicht der Vorarbeiter von den Maurern oder irgendwie sowas?
Ich guck mal kurz,
so,
ja.
So dann eine typische
du mal weiter,
Bausache. Benno und Gabi haben Diskussion. Benno findet irgendwie keinen Job. Seine Firma ist ja pleite gegangen und er hat keinen Job mehr und er findet irgendwie nichts und er sagt irgendwie so, diese ganzen Jobangebote, die erzählen alle so, dass sie dies und das und jenes machen. Am Ende bist du doch bloß wieder nur Polier. Und er ist so ein bisschen abgefuckt von der Jobsuche und Gabi versucht ihm so ein bisschen gut zuzureden und so. Und Gabi, das haben wir vorgesehen, hat einen Brief bekommen, der sie wahnsinnig sauer gemacht hat. Wir wussten aber nicht, was es ist. Und sie hat nur gesagt, oh, so ein Arsch. Also deswegen wussten wir schon halbwegs, es muss irgendwie um Phil Segers gehen. Und jetzt sitzen sie oben zusammen und sitzen da irgendwie, wie Maria das anfangs bei Featuring auch schon erwähnt hat, neben dem lautesten Aquarium aller Zeiten.
Wirklich krass.
Das ist super laut.
Wenn das immer so laut ist, ja. Das klingt so, als würde sich jemand in dem Raum langsam eine Badewanne einlassen.
Oder so, oder eine Badewanne so mit einem Strohhalm austrinken, ja. So klingt das eigentlich hier.
So sollte kein Aquarium klingen, Leute. Ich glaube, da muss man jemand mit einem Filter ran.
Na, glaube ich auch.
Den Filter reinigen.
Und dann reden sie so und Benny sagt, Benno sagt, das größte Problem daran, dass ich keinen Job finde, ist, wie soll ich die Raten für das Haus zahlen? Weil wir erinnern uns ja, Benno hat ja unter anderem mit Gabis Geld, aber auch mit seinem ein Haus gekauft und das muss abbezahlt werden. Und er sagt, wie soll ich die Raten zahlen, wenn ich keinen Job habe? Und dann, deswegen muss ich was finden. Und dann sagt Gabi irgendwann so, ich habe eine Idee. Und dann sagt er, ja, was denn? Und dann sagt sie, ja, ich habe hier mit dem Anwalt aus unserem Dorf telefoniert und du musst Phil Segers verklagen auf Schmerzensgeld. Da sind bis zu 20.000 Mark drin. Und Benno sagt so, du, ich stecke ja selber in der Sache mit drin, weil wir erinnern uns ja, Benno hat ja Phil Segers gedeckt,
ja.
Phil zuliebe. Und dann sagt Gabi ja, sie hat mit dem Anwalt gesprochen, da Benno ja das Opfer ist, kann er jederzeit sagen, er war nicht zurechnungsfähig, weil er noch so unter Schock stand, wegen der Prügelei und wegen den Schmerzen und sowieso nicht zurechnungsfähig und das kann man alles anfechten und man kann das auch alles zurücknehmen, weil er ist ja das Opfer und nicht der Täter und so. Und deswegen ist sozusagen eine Falschaussage auch in Ordnung, weil man
jetzt
das gut begründen kann.
Jetzt erklärt es gerade übrigens so krass viel besser, als Gabi es gemacht hat. Gabi hat einen Satz dazu gesagt.
Nee, die hat es schon so ein bisschen länger, aber hat immer gesagt, der Anwalt bei uns im Dorf, der hat dies und das gesagt. Und Benno ist dann so, okay, aber wieso willst du ausgerechnet, dass ich Phil Segers verklage? Und dann sagt sie so, naja, er ist halt ein Arsch, hat's auch verdient. Und dann sagt Benno irgendwie so, Digga, das ist wohl nicht der einzige Grund. Also jetzt sag mal. Und dann geht sie in die Küche und dann holt sie den Brief und sagt, hier, lies selbst. Und dann liest Benno den Brief von Phil Segers vor, der so unfassbar bescheuert ist. Also Phil Segers würde niemals so einen Brief schreiben.
Also Phil Segers und Yoshi haben die Rollen getauscht. Ich verstehe den Brief nicht.
Der Brief ist so
weird. Dachte irgendwann, dass dann am Ende irgendwie bei rauskommt, dass irgendwer den gefaked hat oder so. Also das, weißt du, so als Benno den geschrieben hat, um zu gucken, wie Gabi reagiert, wenn Phil sie wirklich wollen würde, ja. Weil ich dachte die ganze Zeit, seit wann liebt Phil denn Gabi? Und vor allen Dingen, er hat irgendwie geerbt, ist jetzt mega reich, besitzt jetzt eine Seilbahn. Auch nochmal danke für die Info.
Mit Hotel.
Mit Hotel, ein Pipapo. Ja. Und liebt Gabi und will sie aber nicht zu sich holen, sondern ihr eine kleine Wohnung in München bezahlen, damit er sie da besuchen kann.
Genau.
Also er liebt sie schon, aber Mäuschen, alle zwei Wochen mal ein Wochenende reicht.
Was ich auch so genial an dem Brief finde, ist der Anfang direkt, weil Phil ist ja weg und Gabi sitzt irgendwie schwanger in der Tinte.
Phil, dass sie schwanger ist?
Ich glaube schon. Oder nicht?
Doch, das war so eine große Küchenrunde, ne? Da war er auch dabei. Ne?
Ich glaube schon. Auf jeden Fall irgendwie, der kann ja wirklich davon ausgehen, dass ihr Leben gerade scheiße ist. Und der Brief fängt an mit, liebe Gabi, es würde dich vielleicht freuen zu hören, dass ich der glücklichste Mensch der Welt bin.
Ja. Aber auch schon das, sowas würde Phil Segers, ich nehme Phil Segers schon mal nicht ab, dass er irgendwie einen Brief schreibt, wenn er ihm nicht eine Klage androhen will.
Na, absolut.
Es würde dich vielleicht interessieren, dass ich der glücklichste Mensch der Welt bin. Wow. Aber dieser ganze Brief ist doch einfach nicht Phil Segers.
Ja, der Brief ist totaler Mumpitz. Also irgendwie ist das, also entweder haben wirklich die Autoren die Rolle so dermaßen vercheckt von Phil Segers.
Oder
da steckt irgendwie mehr von Phil Segers dahinter, mehr Kalkül oder keine Ahnung.
Oder weißt du, dass ich auch das Gefühl habe, dass die Autoren dann auch solche Sachen machen wie, was könnte denn jetzt bei Benno und Gabi noch, weil man hat so das Gefühl, die müssen sich eigentlich wieder vertragen, aber wie könnten wir denn diese Situation so ein bisschen anspitzen? Wie wäre es denn, wenn sie einen Liebesbrief von Phil Segers kriegt? Und dann wird das gar nicht weiter hinterfragt, zum Beispiel, dass einer mal sagt, naja, aber Leute, ihr wisst ja, dass Phil Segers sowas nicht schreiben würde, sondern einfach nur, die Idee ist, wie wäre es denn, wenn sie einen Liebesbrief von Phil Segers kriegt. Ja, geil, das würde die Situation auf jeden Fall schwieriger machen und dann wird es gemacht. Und entweder wurden damals die Schreiber alle zwei Wochen ausgewechselt und die neuen dürfen die alten Folgen nicht sehen. Das würde wahnsinnig viel erklären, finde ich. Es würde wirklich viel erklären. So eine Art Rotationsprinzip.
Verstehe, ja, damit
aber
es frisch bleibt.
Aber dass man im Vertrag unterschreibt, dass man sich auf keinen Fall die alten Folgen anguckt, damit auch die Charaktere einen frischen Wind kriegen. Mhm. Also, und zwar alle wie Psychopathen
und
wirken.
Menschen sind ja ambivalent, das wusste der Geist.
Total.
Dörfer, deswegen hat er diese
und
Regel
ist aber auch so eine Art Ambivalenz, finde ich, die so subtil ist, weißt du? Man spürt irgendwie, was ist anders, aber im Kern ist er doch gleich. Weil klar würde Phil Segers sich hinschreiben. Vor allen Dingen, Phil Segers würde doch auch nicht, wenn er irgendeine, also, und ich spreche jetzt quasi aus seiner Perspektive, ja, irgendeine Olle aus seiner Kartei schwängert, ja, der verraten, dass er jetzt Geld hat.
Ja, das ist auch ein extrem seltsamer Move.
Ja.
Das habe ich auch nicht kapiert. Das macht wirklich gar keinen Sinn.
Und ich weiß, weil Leute mir natürlich die Lindenstraße auch spoilern, weiß ich ja auch, dass der auch immer ein Arschloch bleibt.
Na, vor allem, ich hätte wirklich gedacht, dass er ihr sowas schreibt wie irgendwie so, ich bin arm, du wirst von mir nie einen Pfennig sehen oder so, ne? Sowas, mit so einem Brief habe ich eigentlich gerechnet und dann kommt das war so super seltsam.
Total merkwürdig.
Und dann auf jeden Fall gibt Gabi Benno, lässt Benno diesen Brief vorlesen und sagt dann so, siehste, ist ein Arsch, deswegen komm, lass uns ihn verklagen. Und dann sagt Benno, ja, wieso, hast du ihm noch nicht geantwortet? Wo auch so, Gabi hat dir den Brief doch gerade gegeben, du Otto. Was, wieso muss sie, sie würde den ja wohl kaum geben, wenn sie eigentlich noch auf ihn stünde und warte, dass er zurückkommt. Da macht doch so die Reaktion von Benno gar keinen Sinn. Also so super, ich meine, Eifersucht ist sowieso eines der sinnlosesten Gefühle, die es gibt und so. Ja. Und die ist auch nicht immer rational oder schlau. Aber so dumm ist nicht mal Eifersucht, nee, wie das, was Benno da in diesem Moment macht. Das war echt, das hat echt keinen Sinn ergeben.
Nee.
Es ist wirklich super daneben. Ja, also ich hab's nicht kapiert.
Ja.
Ja, ich habe mich an das Lied Der Brief von Katze erinnert. Das Lied Der Brief von Katze, das mit der Songzeile anfängt. In dem Brief, den du mir gabst, steht nur Scheiß. Wenn du mich wirklich willst, sag's doch gleich. Es war wirklich sinnlos. Super komische Szene. Speaking of super komische Szene. Nosek kommt nach Hause. Henny ist ja nicht da.
Nosek, ey.
Tanja tanzt im Wohnzimmer.
Da sollte das Jugendamt mal ran.
Nosek kommt, guckt sich das an, denkt, Mensch, schickes Madel.
Wie er die auch anguckt.
Geht sie ihr
so
hin?
So von oben nach unten. Ist so ekelhaft.
Diese Typen halt so Frauen angucken.
Was für Typen sind das? Du meinst Typen, die im Knast sind jetzt hoffentlich?
Ja, na klar, Schmiros. Und dann geht er zu ihr hin und nimmt sie so in den Arm und macht so ein bisschen Hoho. So, ich glaube, er will so auf Gag so dieses Dancing mitmachen irgendwie. Und Tanja.
Ja, auf Gag.
Ja, so, er meint es nicht so hundertprozentig ernst.
Na, aber er findet es schon auch ein bisschen geil.
Ja, aber nicht so, das macht ihn jetzt nicht so, er findet sie hübsch und er findet es irgendwie niedlich, dass da so ein Teenager-Mädchen tanzt. Aber ich glaube, und ich will eigentlich gar nicht diesen Schmiri verteidigen.
Machst du aber gerade.
Aber ich glaube,
wie
dass...
Wie er da im Türrahmen steht und sie von oben bis unten anguckt.
Ja.
Das ist nicht gut und das ist auch nicht witzig.
Nee, das ist nicht gut. Aber dann auf jeden Fall, er tanzt so ein bisschen mit ihr und sie missdeutet das aber als komplett Anmache, was man ihr auch nicht übel nehmen kann, weil es wirklich so wirkt. Und
sie ist halt auch 15.
Und sie ist 15 und dreht sich um und steckt ihm gleich die Zunge in den Hals. Und er macht kurz mit und sagt dann, wow, 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 wow.
Er macht halt kurz mit.
Ja.
Knast Nosek, nenne ich ihn ab jetzt.
Knosek. Auf jeden Fall sagt er irgendwie so, ey Tanja, ich glaube, du hast da was im falschen Hals gekriegt. Und Tanja sowieso denn und so.
Ja,
also,
und zwar seine Zunge.
Der sagt dann irgendwie, nee, hier läuft nichts, dir muss das klar sein, ich bin mit deiner Mutter zusammen, das wird auch so bleiben und so. Und Tanja ist so, aber mich findest du doch auch scharf und so. Und dann kommt sie nochmal zu ihm hin, er so, nee, hör mal auf, Tanja, echt nicht, das läuft nicht, du bist viel zu jung, ich bin 32, du bist 15. Und sagt sie, ja und, ich will dich aber, ich bin in dich verliebt oder irgendwie sowas und großer Love-Showdown und Nosek haut ab und nimmt dann etwas zu sich, was ich so hammer ekelhaft finde, weil er muss irgendwie zum Training, guckt noch schnell ein Bütchen vorbei, in dem gerade der Egon Kling bedient, ein Bütchen vom Griese und Nosek den ganzen Tag noch nichts gegessen, holt sich einen Kaffee und eine Bockwurst.
Ja, und das Tennismagazin.
Und das Tennismagazin. Und dann isst er die Wurst und dann macht er so einen Kriegsvergleich auf.
Und eine Brezel.
Und eine Brezel, stimmt, nimmt er auch noch. Und dann macht er so einen Kriegsvergleich auf über die Situation, in der er gerade steckt. Er ist gerade zwischen zwei Kriegsgebieten gefangen.
Aber zwischen zwei sehr hübschen.
Ja.
Also auch nochmal. Nichts hier mit witzig, Nils.
Naja. Auf jeden Fall ist
du magst Nosek, ne?
Nee, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Also ich habe keine Sympathie für ihn, aber ich finde so Figuren natürlich gut, die so schmierig und fies sind und so. Ja. Das sind natürlich immer interessanteren Figuren.
Ich darf es dir halt nicht durchgehen lassen.
Ich
darf hier halt hier in dem in diesem Raum keine Sympathie für diese Art Humor stehen lassen.
Das ist auch keine Sympathie für den Humor. Ich glaube nur, tatsächlich, ich glaube auch, dass das noch viel, viel schlimmer wird zwischen den beiden. Ich glaube aber, dass sozusagen, ich will das ja gar nicht verteidigen, ich glaube nur, dass in der Szene es so war, dass sowohl Noseks Spiel so schlecht war, als dass das viel zu lüstern rüberkam und eigentlich nicht so lüstern geschrieben war. Also ich glaube, dass quasi die Figur Nosek im Drehbuch gedacht an dieser Stelle noch eine Exit-Möglichkeit hatte, sodass man hätte denken können, ah nee, der will ja nichts von der und so. So dass es danach quasi umso schlimmer ist.
Ja, ja.
Glaube ich.
Es ist ja auch in den 80ern war ja auch der lüsterne Onkel noch nicht so schlimm empfunden wie jetzt.
Es gab ja in den 80ern auch einen.
Also wenn man so an so Filme denkt wie Eis am Stiel und so, da sind ja immer so die älteren Männer, die so lüstern nach den jungen Mädchen sind. Und da sind die Mädchen alle erst 14 bis 16.
Ja, es gab ja bis in die 80er hinein und bis in die 90er hinein auch immer noch ein riesengroßes Faszinosum für jede Art von Lolita-Story.
Ja.
Das war ja absolut. Eine Sache damals immer.
Total. Also schon allein Lolita.
Na, alleine
was tausendmal verfilmt wurde.
Krasse Lolita-Story.
Ja. Ja. Aber auch so, also auch diese witzigen Tittenkomödien aus den 80ern, die ja so immer so Jugendkomödien waren, wo es ja so Peephole und irgendwie am Strand halt so Eis am Stiel und diesen ganzen Quatsch. Ja. Da gab es ja immer den lüsternen Onkel, der quasi kurz mal sich an seiner Nichte vorbeigeschoben hat und so. Und damals war das ja irgendwie schrecklicherweise auch einfach irgendwie okay. Ich meine, ich habe es ja damals auch nicht schlimm gefunden.
Ja.
War natürlich auch noch viel jünger, aber auch noch viele Jahre später nicht. Und jetzt sind wir halt alle so ein bisschen erwacht.
Ja.
Und dann ist sowas zu gucken, fühlt sich für mich extrem unangenehm an.
Ja.
Zum Glück. Und wenn jetzt Leute wieder so aufschreien, so, ja, früher gab es halt viel mehr, worüber wir lachen durften, denke ich nur so, nö, es war nur einfach faul. Es gibt wahnsinnig vielen guten, schlauen Humor.
Ja.
Und ich habe überhaupt schon gar nicht, auch weil ich mit dir zusammen bin, weil ich das Glück habe, mit dir zusammen zu sein, keine Sekunde das Gefühl, dass, weil ich über sexuell übergriffigen Humor nicht mehr lachen darf, dass ich weniger lache im Leben.
Ja.
Ich lache immer noch genauso viel, ich lache halt nur über schlauere Sachen.
Ja.
Oder über Sachen, die sich ein bisschen mehr Mühe geben. Das ist immer, wenn ich das so lese im Internet, dass quasi alle witzigen Sachen so, man muss zum Lachen in den Keller gehen, so man darf über nichts mehr lachen. Das ist so ein Vorwurf von so Menschen, wo ich mich immer so drüber ärgere, also auch wenn Comedians das sagen, ne, dass sie diese Witze nicht mehr machen dürfen, wo ich denke, ja, jetzt musst du nämlich arbeiten, jetzt musst du dich hinsetzen und musst dir darüber im Klaren werden, Schocker, dass es auch noch andere witzige Sachen gibt, außer Tittengrapschen, was man seinem Publikum erzählen kann. Und ich kann dir ja sofort auch 35 tolle Comedians aufzählen, die damit nie ein Problem hatten.
Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Nur war ja die Nosek-Szene jetzt nicht lustig gedacht, aber klar, wir waren jetzt bei Eis am Stiel und so. Bei diesen ganzen
Ja, Comedians. Ja, aber so dieses, dass ich glaube auch, dass diese Nosek-Szene genauso so ein bisschen schon so ein Schmunzeln, als er da im Türrahmen stand. Und ich will quasi auch nur sagen, dass ich das in den 80ern, also zu der Zeit, in der es erschienen ist, also okay, da war ich halt jetzt 6, aber so Anfang der 90er auch nicht schlimm gefunden hätte.
Ja, aber ich glaube, aber auch da, ich glaube, es war nicht lustig gemeint. Es ist schon, also dass Nosek potenziell auf Tanja steht, ist schon auch schlimm gemeint. Also es ist nicht gemeint als, ach ja, das junge Mädchen ist halt einfach attraktiv für so einen Mann, sondern Nosek ist tatsächlich gedacht als schmieriger Typ, mit dem man nichts zu tun haben will.
Ja.
Und als Typ, dem man nicht über den Weg trauen kann und der irgendwie Minderjährige verführt. Also das ist schon...
Wirklich?
Ja, ja, so ist die Figur schon angelegt.
Aber ich dachte eben nicht. Ich dachte aber quasi nicht gefährlich.
Nee, nee, das ist schon, also dass das nicht okay ist, ist da immer... Ist sozusagen Verhandlungsgrundlage.
Ah ja, verstehe. Ich dachte immer noch, dass es mir verkauft werden soll als so ein.
Nee, überhaupt nicht.
Du bist ja so ein hübsches Mädchen, komm mal auf Fatis Schoß.
Nee. Das ist schon so gedacht, dass man sagt, irgendwie Wichser.
Okay. Sorry für den Downer.
Alles gut. No down vibe at all. Das war auf jeden Fall diese sehr seltsame.
Eigentlich wirklich, ne, muss ich jetzt nochmal sagen, ist ja wirklich kein Downer. Wir feiern ja im Prinzip, dass solche Sachen nicht mehr okay sind und eigentlich auch kaum noch passieren.
Ja.
Also nicht kaum noch passieren, sondern in Serien mit einer großen Reichweite. Achtung.
Dann sind wir später wieder, dann vergeht ein bisschen Zeit, dann sind wir wieder bei Henny, die jetzt Essen macht für sich und Tanja.
Und zwar ganz Fondue. Entspannt einfach Fondue unter der Woche.
Nee, ja, aber sie sagt ja auch zur Feier des Tages, also es soll auch was Besonderes sein, weil Tanja sagt auch, das ist dann eine der Stellen, an der Tanja so versucht, ironisch zu spielen. Oh, womit habe ich denn hier so ein tolles Essen verdient? Aber das spricht sie leider nicht so aus, wie ich das gerade gemacht habe.
Das ist komisch.
Sondern, oh, womit habe ich denn so ein tolles Essen verdient? Irgendwie so ähnlich.
Ja, na, sie hat irgendwie, sie sagt sich, ich muss das anders betonen, als ich es, wenn ich es normal sagen würde. Aber sie betont es halt ja. An den falschen Stellen.
Auf jeden Fall sagt dann erstmal Handy, sagt auch schön, dass wir miteinander reden, weil wir erinnern uns, die beiden haben sich nur Zettel geschrieben. Und sagt dann so, ich habe gedacht, zur Feier des Tages, weil ich wollte einfach mal ein bisschen mit dir quatschen und ich will auch wieder, dass wir uns wieder nähern und dass wir jetzt hier irgendwie nicht die ganze Zeit so im Zank und Streit leben und so. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache uns mal was Schönes. Deswegen habe ich uns ein besonderes Essen gemacht. Und dann entsteht ein Dialog zwischen den beiden, in dem Tanja im Grunde genommen die ganze Zeit auf Konfro ist, so ein bisschen pubertär, aber auch so ein bisschen irgendwie so will so ihre Mutter herausfordern.
Und will halt auch ihrer Mutter, das ist... sie will ja ihrer Mutter andeuten, dass zwischen ihr und Nosek sowieso schon was lief.
Ja, genau.
Und da frage ich mich, stimmt das oder nicht? Aber wahrscheinlich ja eigentlich nicht, weil sonst hätte er ja nicht bei dem einen Kuss, weil dann hätte er einfach voll tummeln können.
Naja, eben, er ist ja auch gegangen. Wir haben ja gesehen, dass er am Kiosk war und sich ein Würstchen geholt hat. Das war ja quasi in der Zwischenzeit. Also er ist ja...
Was halt stimmt, ist, dass er sie nackt anguckt.
Ja.
Also, weil sie redet ja auch vom Duschen nach dem Training und so. Ja. Aber da lief halt nichts. Und das unterstellt sie aber ja trotzdem so ein bisschen. Also, nee, nicht stellt, sondern deutet es ja auch ein bisschen an. Ne?
Ja. Und geht halt Henny damit richtig auf den Sack. Henny ist irgendwie so, jetzt, Tanja, Nossi hat mir gesagt, da war nichts, sag jetzt, wenn da was war. Oder hör auf, so hier andauernd solche Andeutungen zu machen. Und Tanja sagt, ich mache keine Andeutungen. Ja. Was für Andeutungen? Und dann sagt sie, wenn das stimmt, dann kommst du sofort ins Internat. Und
ja, das fand ich auch so gut. Ja. Diese Idee, dass wenn der Tennislehrer das 15-jährige Mädchen wirklich begrapscht hat, dass das 15-jährige Mädchen dann bestraft wird.
Ja, aber dann das finde ich auch so gut, dass Tanja dann sagt, ja, aber Mutter, das wird nicht passieren. Eher gehe ich zu Papa oder zu Nosek oder so. Denn was sagt ihr denn? Ich habe sowieso ein bilaterales Verhältnis mit ihm.
So. Ja, nee, für ihn bin ich bilateral.
Ja.
Irgendwie so. Ja. Sowas sagt so was ganz Komisches. Weil sie ja auch sein Tennissternchen ist.
Na, also, ich glaube schon, dass es eine, dass ich glaube tatsächlich, dass so in den 70ern, 80ern sozusagen in, also es keinen höheren Bildungsgrad gab, aber ich glaube, dass andere Dinge besser gelehrt wurden als heute, wie Sprache oder so, dass ich glaube, dass Jugendliche sich gewählter ausdrücken. Ich muss mich immer daran erinnern, ich habe mal so eine Doku aus den 70ern gesehen, da haben die in einem Jugendzentrum Jugendliche interviewt und ein Jugendzentrum in Leverkusen, so richtige Assi-Jugendliche und haben die alle so gefragt, irgendwie so, habt ihr schon mal Horrorfilme gesehen? Das war so eine Doku darüber, dass Jugendliche jetzt auf Video Horrorfilme gucken können und dass das schlimm ist, dass die sozusagen den Jugendschutz umgehen, weil jeder kann sich eine Videokassette irgendwo besorgen und überspielen. So, ne? Also da soll es darum gehen, so shocking für Eltern, eure Kinder gucken Horrorfilme. Das war so die Idee von diesem Film, der auch sehr lustig ist, sehr skurril und so, wenn man den heute guckt. Und da sind wir am Anfang in diesem Jugendzentrum und interviewen diese Jugendlichen, die alle so rheinisch assi sind, ne? so wie das auch immer irgendwie so herzlich ist und so, aber die sprechen auch alle breit, ist das rheinisch und so, so Leverkusener Blatt und so, keine Ahnung. Und da ist es, aber da finde ich es jedes Mal, ich habe nämlich meinen Studenten immer gezeigt, als ich Dozent war, jedes Mal habe ich gedacht, das ist so krass, die reden alle, also so dialektmäßig und so ausdrucksmäßig und wie sich auch geben und so wie Assis, aber benutzen super gewählte Ausdrücke, die heute kein Jugendlicher mehr kennen würde. Woran ich so ein bisschen immer festmache, dass früher, glaube ich, eine extreme Fixierung auf Sprache in den Schulen stattgefunden hat, die heute nicht mehr, wo man so ein bisschen losgelassen hat, wo man gesagt hat, es ist wichtiger, dass die sozusagen die Inhalte kapieren und irgendwie benutzen können fürs Leben, als dass die sich jetzt in jeder Lebenslage irgendwie immer gewählt ausdrücken oder so. Aber deswegen ist es nicht hundertprozentig unrealistisch, aber doch, sagen wir mal, zu 50%, dass ein 15-jähriges Mädchen überhaupt den Begriff bilateral benutzt in einem Wutgespräch.
Ich muss auch sagen, dass das wirklich mein absolut geringstes Problem mit dieser Folge war.
Ich fand das so weird, wie sie
gesagt hat.
Ich bin für ihn bilateral. Das ist so, hä? Wieso sagt sie das? Was soll das bedeuten?
Beidseitig bespielbar. Ja.
Das war für mich schon ein Problem. Aber okay, für dich halt nicht. Ich fand es übrigens auch, sie.
Na, ja, also natürlich ist es für mich, ich habe es auch aufgeschrieben übrigens. Also es ist ja nicht, es ist mir nicht durchgerutscht.
Als
aber diese Nummer 5 Lebtart und Weise, auf der sie dieses Gespräch geführt hat, hat mich halt einfach total fertig gemacht.
Was ich ihren schönsten Satz im Gespräch finde, als das Gespräch anfängt mit Henny und Henny irgendwie sagt so, ja, ich wollte wieder so ein bisschen mit dir Frieden schließen, deswegen habe ich hier irgendwie ein besonderes Essen gemacht. Da sagt Tanja zu ihr, ach so, hier das Essen oder was? Kommt die mit wieso denn die? Ich weiß nicht mehr, wieso die Mahlzeit oder irgendwie sowas?
Mit Moralsoße.
Ja, kommt die mit moralischer Soße oder wie? Und sie sagt auch Soße. Ich finde es so schlimm, wenn Leute Soße so aussprechen. Aber da sagt sie, kommt die mit moralischer Soße oder wie? Das ist ein geiler Satz.
Das ist echt, aber am Ende erklärt sie einfach ihrer eigenen Mutter den Krieg.
Ja. Wirklich? Sie erklärt wirklich ihre Mutter den Krieg?
Naja, ich habe es ja gesagt, der Satz ist, das ist ein Kampf, Mama.
Ja, sie sagt.
Sie erklärt der Mutter, sie kämpfen jetzt um diesen Mann, und aber da wird wohl die Jüngere quasi gewinnen.
So ein krasser Diss gegen die Mutter.
Ja, das ist einfach richtig Krieg, und ich verstehe auch überhaupt nicht, wie ist denn diese Familie auseinandergefallen? So völlig lächerlich, ey. Das größte Problem in der ersten Folge war noch, dass sie irgendwelche Haferkekse gemacht hat zum Abendessen.
Na.
Und jetzt ist ein Kind komplett verwahrlost. Niemand weiß mehr, interessiert sich für dieses Kind. Das andere Kind schläft mit 15 Jahren mit ihrem Tennislehrer. Und der Tennislehrer vögelt gleichzeitig noch die Mutter. Und der Vater ist Alkoholiker geworden.
Na.
Das ist echt so eine Soap-Opera-Eskalationsstufe, ey.
Die Schildknechts sind die große Eskalationsfamilie.
Einer von denen müsste jetzt eigentlich so ein verschollener Zwilling auftauchen. Aber es ist ja immer, dieses Soap-Opera-Klischee ist ja immer, dass der böse Zwilling auftaucht, ne?
Ja.
Hier können halt nur gute Zwillinge auftauchen, weil die sind alle schon die bösen Zwillinge.
Aber Tanja ist echt ein Horrorkind, muss man sagen. Ey, so ätzend. Da hätte man ja wirklich schon ganz andere Erziehungsmaßnahmen anwenden müssen, als irgendwie nur zu sagen, das hast du aber fein gemacht. Das ist ja wirklich, die ist ja wirklich ein Albtraum. Die ist ja wirklich, die ist ja so ätzend.
Ja.
Die hätte ich ja auch schon aufs Internat geschickt.
Ja.
Aber JWD.
Ja, richtig JWD. Aber das ist natürlich auch so ein von der Mutter gelerntes Ding, ne? Diese Selbstgerechtigkeit, dieses nie zufrieden mit dem, was man hat und immer allen alles nicht gönnen und so.
Wer gedacht hat, dass das der Cliffhanger war, der irrt, denn dann kommt noch eine Szene.
Ist ein Kampf, Mama, wäre ein guter Cliffhanger.
Das stimmt,
gewesen.
Aber dann kommt noch eine Szene, und zwar sind wir bei den Schildknechts zu Hause und es klingelt, also bei Franz und Maike. Und es klingelt und Maike geht an die Tür und da steht diese Jugendamtsfrau, die wir vor ein paar Folgen schon mal bei Maike und Franz gesehen haben.
Mit ihrem Versicherungsvertreter.
Und zwar mit dem Gerichtsvollzieher. Und das fand ich interessant, denn sie hat gesagt, sie haben ja unseren Brief bekommen. Wir sind jetzt da, um Maike abzuholen und zu ihrer Mutter zu bringen. Und das finde ich, ich wusste nicht, dass das Jugendamt dann mit dem Gerichtsvollzieher kommt. Kriegt Maike jetzt auch einen Kuckuck auf die Stirn geklebt oder was? Das war irgendwie so ein bisschen, dieser Gerichtsvollzieher, sie gehen auch in die Wohnung rein, so leicht scary irgendwie, und Maike haut dann ab. Und das ist aber irgendwie so, also da will doch gar kein Kind mitgehen, das ist doch super gruselig, wie die da auftauchen und so, wir nehmen ihr Kind jetzt mit. Das ist so irgendwie so, fand ich irgendwie strange.
Ich war ja aber noch froh, dass quasi die Idee ist zu der Mutter von ihm, anstatt irgendwie ins Heim oder so.
Ja, wobei, würde es ihr da nicht vielleicht sogar besser gehen?
Die kennen wir aber nicht, ne? Also die Mutter von Franz.
Nee, sie soll zum, Maike soll zu ihrer Mutter, Maike soll zu Henny gebracht werden.
Nee.
Doch.
Nee, er sagt ja ihre Mutter.
Ja, Maikes Mutter, sie meinen Maikes Mutter.
Ach so, ich dachte zu Oma.
Nee, sollen zu Maikes Mutter, sollen zu Henny.
Okay, das habe ich verstanden.
Naja. Nee, die soll zu Henny gebracht werden. Und
ich dachte,
da,
sie haben ihn quasi gesiezt und gesagt, wir bringen das Kind jetzt zu ihrer Mutter.
Und bei Maikes Mutter läuft es ja gerade richtig gut. Also wenn das Jugendamt jetzt dahin kommt und gerade sieht, wie die 15-jährige Tochter ihrer Mutter sagt, ich vögel mit deinem Freund.
Beim Tanzen hätten sie reinkommen müssen. Das ist echt.
Das weiß ich nicht, wie gut
und
das.
Und jetzt kriegen wir bestimmt so eine wochenlang so eine Story, wo Maike so eine Woche sich im Waschraum versteckt oder so.
Naja, und dann irgendwie anfängt mit so Waschbären zu leben.
Was würde ich ihr gönnen? Lauf, Maike, lauf, du bist frei.
Auf jeden Fall war der Cliffhanger, dass Franz dann sagt, ich weiß nicht, wo sie ist, weil Maike abgehauen ist. In 2 Wochen gucken wir die nächste Folge. Wahrscheinlich.
Dieses, dass wir das jetzt alle 2 Wochen machen und dafür nur eine Folge, ist natürlich jetzt gerade einfach so ein bisschen auch so eine Quarantäne-Sache, weil wir ohne Gäste euch jetzt, also so.
Das stimmt. Wenn ihr das gar nicht aushaltet, dann müsst ihr das sagen, dann überlegen wir uns was anderes. Aber,
ja, aber
das wäre jetzt vielleicht ganz praktikabel, ehrlich gesagt.
Ja. Es ist auch tatsächlich so, wenn jetzt 2 Leute schreiben, wir halten das gar nicht aus, dann können wir es deswegen natürlich auch nicht abbrechen. Ich sag das nur mal.
Ja, aber wenn diese Leute das vielleicht in gebrochenem Deutsch schreiben und dir in die Augen greifen mit ihren langen, bunten Nägeln.
Das ist echt ein komischer Artikel gewesen. Ich meine, das war auch ein Artikel auf so einer schrecklichen Seite.
Naja. Aber sag doch mal, Maria, jetzt wo du Folge 37 die Herausforderung gesehen hast, ich glaube, es war 37, bist du jetzt... war das der Break-Even, war das die Folge, die den Turnaround geschafft hat und dich aufrichtigen Herzens auch zu einem Lindenstraße-Fan gemacht hat?
Absolut. Ich bin geheilt. Wir können jetzt Buffy anfangen. Also ich muss ehrlich sagen, der Phil Segers-Brief hat mich am Ende überzeugt.
Ja, der war's, ne?
Ja,
war's. Der hat den Unterschied gemacht.
Ein bisschen Yoshi hat vorgelegt.
Klar.
Und der Phil Segers-Brief und Nummer 5 lebt haben hinten raus noch richtig abgeschlossen. Ja.
Ich hätte auch eigentlich mal gerne gewusst, ich meine, die Folge ist eine Woche später, ich hätte eigentlich auch mal gerne gewusst, wie Blonde Road Smiths Vorsingen gelaufen ist.
Ja, kann das ich dir sagen,
wurde
Nils.
Uns das können die doch, oder vielleicht ist sie noch, vielleicht ist der zweite Call noch mal eine Woche später und deswegen wird
die
das
ist jetzt auf Tour.
Folge. Aber das fand ich schon ein bisschen schade, dass es da keine Auflösung gab. Naja,
ja, oder irgendwie, dass ihr Freund, der ja auch schon uns sehr gute Musik vorgestellt hat, ihr einfach einen geilen Remix draus gemacht hat. Das fände ich auch noch ganz schön, ehrlich gesagt. Das ist echt, die haben sich alle echt verdient.
Und mit diesen Worten, liebe Leute, weise ich darauf hin.
Moment. Ich möchte ja schon, dass du auch davon sprichst, dass in all meinem Hass der Lindenstraße gegenüber,
ja,
habe ich trotzdem verstanden, wie wichtig es dir ist.
Ja, das stimmt. Hast sehr viel Geld in die Lindenstraße sozusagen investiert.
Ja.
Wirklich
sehr viel Geld.
Ich weiß nicht genau, wie viel, aber wahrscheinlich, so wie es aussieht, wahrscheinlich sehr viel. Mhm. Und hast den Osterhasen beauftragt, mir zu Ostern ein kleines Paketchen zu schicken, in dem dann ein sehr schweres, sehr dickes, großes, schwarzes Buch war, nämlich
die Bibel.
So ähnlich. Die Lindenstraßenbibel, Lindenstraße, die Chronik, in der sozusagen chronologisch Fotos aus der Lindenstraße von damals bis heute großseitig abgedruckt sind. Dazwischen immer Leute aus dem Cast. Und ja, das ist ein tolles Geschenk. Ich habe mir das jetzt schon 2-mal angeguckt, dieses Buch, weil das so einen Spaß macht, sich diese alten Bilder anzugucken. Und da sind mir auch wieder Storylines ein- und aufgefallen und die ich da gesehen habe, wo ich dachte, ach du Scheiße, das kommt ja auch noch alles. Also es steht noch so viel ins Haus und zwar auch schon mit dem Personal, das du jetzt schon kennst. Da sind schon alleine, was im nächsten Jahr alles passieren wird. Das sind so krasse Storys, Maria. Da kannst du dich wirklich, da werden dir die Ohren schlackern. Das wirst du nicht erwarten, was da jetzt noch alles passiert.
Lass uns doch mal heute, ich habe vorhin zufällig gelesen, dass Elfie 85, 86 dabei war.
Ja.
Also quasi wirklich nur kurz.
Ja.
Das heißt, dass sie ja dann irgendwann bald weg sind.
Ja.
Lass uns doch heute mal einen Tipp abgeben, was ist der Grund, warum die gehen? Ist es Mord, Selbstmord? Oder ist es, sie verlässt ihn halt und will so weit wie möglich wegziehen? Oder er muss in den Knast? Oder sie ziehen nach China und adoptieren ein Baby? Oder was ist die Sache?
Ich glaube, Elfie und Siggi, befürchte ich, wird so ganz unspektakulär ausgehen.
Dass sie einfach nicht mehr da sind.
Ja. Also irgendwie so sind nicht mehr da oder sind weggezogen oder was auch immer.
Und das ist dann aber ein Cliffhanger. Der Zoom auf den Nachsendeantrag.
Wir sind ja auch mit Folge 37, wir sind ja kurz vor Beendigung des ersten Jahres. Also wir sind, glaube ich, auf der vorletzten Disc, bevor wir dann das erste Jahr Lindenstraße hinter uns gebracht haben.
Hatten die immer eine Sommerpause oder so?
Nö.
52 Wochen hat das Jahr jetzt.
Ja, sind ja auch 52 Folgen. Aber wir sind jetzt bei 37, das ist ja...
Ist aber nicht kurz vorm Ende.
Aber zwei Drittel des Jahres haben wir schon rum.
Klasse. Hat ja erst 2 oder 3 Jahre gedauert.
Es sind nur noch 15 Folgen, bis das Jahr rum ist.
Also 30 Wochen für uns, wenn wir so wie im Moment weitermachen.
Na.
Oder auch eigentlich, wenn wir so wie vorher weitermachen, dann haben wir dann alle 4 Wochen 2 Folgen geguckt. Ich finde es so, aber ich finde es so erträglicher.
Wenn du nur eine Folge gucken musst.
Ja. Das quält mich auch, aber dann, da gibt's irgendwie, da ist das Licht am Horizont einfach heller.
Freust du dich eigentlich, wenn wir irgendwie im 10. oder 12. Jahr oder so dann auch den Lindenstraße-Film gucken?
Ja.
Mit Herbert Feuerstein. Die Entführung in der Lindenstraße heißt er, glaube ich.
Das war auch immer so ein komischer Kauz, den ich nie verstanden habe, was alle an dem so toll fanden.
Der war schon gut.
Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
War ja auch der Chefredakteur vom Mad Magazin, vom deutschen Mad Magazin.
Das ist ja auch immer genau mein Humorkerbe gewesen.
Ach komm, gab schon gute Sachen im Mad.
Mad fand ich nie lustig.
Nichts, du fandst nichts in Mad lustig?
Also ich habe vielleicht ein Mad Magazin in meinem Leben mal durchgeblättert.
Okay.
Aber das sind alles so hässliche Zeichnungen gewesen und so.
Aber
ist Mad nicht so ein bisschen Titanic nur als Comic? Also von der Idee, weißt du, so eine Satire,
ja,
so eine Gesellschaftssatire.
Ja, aber etwas, aber ein anderer Humor als Titanic. Nicht so politisch, eher popkulturell. Aber ich sehe schon, wir machen einfach mal einen Zeitschriften-Podcast und jede 4. Folge ist dann eine Mad-Heft.
Wie sehr willst du denn, dass ich meine Sachen packe?
Nein, ich will auf überhaupt gar keinen Fall, dass du deine Sachen packst. Außer um im Urlaub zu fahren und dann schnell wieder zu mir zurückzukommen.
ja,
und,
das geht ja erstmal nicht.
Aber ich möchte gar nicht, dass du deine Sachen packst.
Wir haben übrigens heute endlich den Gewinner der Verlosung.
Oh ja, du wirst uns jetzt mitteilen. Leute, es gab eine Verlosung. Wir haben kleine Zettelchen gebastelt und einen Gewinner gezogen. Und,
ich nenne jetzt seinen Namen komplett. Ich hoffe, das ist okay.
Du, hat er sich, glaube ich, mit einverstanden erklärt, automatisch durch Teilnahme an diesem Preisausschreiben.
Wobei, wer weiß, ich sag einfach nur seinen Vornamen. Ich meine, who knows.
Nicht, dass jemand zu ihm fährt und ihm die Figuren klaut. Oder?
Zum Beispiel. Christian.
Früher war es so, ich kann mich zu erinnern, in so alten Game-Shows oder in so Samstagabend-Shows auch zum Teil, wenn die Leute irgendwie am Schluss anrufen konnten und dann einer gezogen wurde und was gewonnen hat, dass die mit ganzer Adresse genannt wurden. Frau Stimmt. Gisela Hofstetter im Mauerweg in Erlangen,
okay,
hat heute gewonnen.
Herr Christian Asche, ich sag die Adresse nicht, aber Christian hat, als unsere Mail ankam, gerade die Knowing-Folge geguckt und hat ein paar Vorschläge für den Wiener Filmdezember für uns, die ich dir jetzt vorlese.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Alle Barbie-Filme, weil ich sie nie sehen würde.
Oh Gott, oh Mann. Oh Gott, die Barbie-Filme sind die schlimmsten Filme.
Ja, aber es ist auch, also für mich ist für Dezember tatsächlich immer eine kleine Bedingung, dass ich die Filme minimal besser finde als du. Also das ist quasi für mich keine Qual.
Die Barbie-Filme sind wirklich eines der schlimmsten Dinge, die im Großziehen meiner Tochter mir passiert sind.
Nächste Idee, die schrillen 4 in auf bei, weil
ja
die Filme immer schlechter wurden.
Ach, das stimmt erstens nicht und zweitens sind es ja, glaube ich, auch nur 4 oder 5.
Sherlock, weil jede Episode Filmlänge hat, da bin ich ja gerade dran.
Na?
Weil es sind auch 9, das ist eine gute Länge.
Ja. Im Dezember schläft man ja sowieso gerne.
Beziehungsweise 10 sogar. Und das war frech.
Aber gucken wir dann als Bonus auch die guten Sherlock Holmes Filme mit Robert Downey Jr.
Die mag ich ja auch sehr.
Ja.
Du auch.
Angeblich soll es auch einen dritten irgendwann noch geben. Da warte ich ja sehr drauf.
Und dann gucken wir noch komplett die Elementary Serie.
Und dann gucken wir noch diese alte englische, diese alte
Und dann Young Sherlock, auch ein sehr guter Film.
Na, den liebe ich ja sehr.
Ich auch.
Einer meiner Lieblingsfilme.
Den hast du mir gezeigt vor ein paar Jahren, fand den sehr, sehr gut.
Der erste Film mit Computeranimation.
Alle Filme mit Warwick Davis, weil er ist durch die Einspielergebnisse aller beteiligten Filme der kommerziell erfolgreichste Schauspieler ever.
Wer ist das?
Das ist natürlich lustig. Na, Warwick Davis.
Ja, also wenn du den Namen nochmal sagst.
Ich dachte, vielleicht hast du es beim ersten Mal nicht verstanden. Ich überlege jetzt gerade, was für ein Film. Der hat bestimmt einen Time Bandits mitgespielt. Das ist ein kleiner Mensch.
Naja. Okay. Naja.
Filme über Maler, weil mir Nils Kunstblick auf die Hogwarts-Gemälde gefällt.
gibt's ja.
Sowas wie Big Eyes oder so, weißt du?
Ja, Big Eyes. Dann hier Willem Dafoe als Van Gogh. Dann gibt's ja auch noch hier Basquiat war ein geiler Film mit David Bowie als Andy Warhol.
Mit Ed Harrison
Pollock
als Pollock.
Mit Ed Harris, stimmt. Dann gibt's, naja, Dokus gelten ja nicht, müssen ja Spielfilme sein, ne? Gibt's ja, ich glaube, viele Filme über Maler, über verschiedene Maler.
Und der letzte Punkt, da steht einfach nur ein Wort: Schwarzenegger. Schwarzenegger ist, glaube ich, am ehesten noch eine WiMAV-Reihe von all den Dingen.
Das stimmt.
Ja. Aber Nils?
Maria.
Vielen Dank, dass du heute mit mir wieder diesen Moment geteilt hast.
Sehr gerne.
Und,
das war mir nicht einerlei.
Ja. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr den Scheiß hier nicht hören. Ja. Und dann würde ich sagen...
Du kannst echt gut lügen. Jetzt kommen wieder die Tränen auf Knopfdruck.
Das kennen wir ja. Und du kannst jetzt deine Verabschiedungsfloskel starten jetzt, die du ja nach unserer Pause jetzt immer andersrum machst.
Thema wie?
Früher war es immer Twitter zuerst und dann die E-Mail-Adresse.
Echt?
Und seit wir aus der Pause wieder da sind, ist es immer erst die E-Mail-Adresse und dann Twitter.
Ich will, dass die Leute wach bleiben. Ich will überraschend bleiben. Ich will, dass bei mir immer mit allem zu rechnen ist. Deswegen fange ich heute an mit der Begrüßung. Hallo. Herzlich willkommen bei WiMAV, liebe Zuhörerin. Schön, dass ihr alle dabei seid.
Ich will doch nur ins Bett.
Also, liebe Leute, wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das per E-Mail tun, an uns persönlich direkt adressiert, kein Filter davor, keine Redaktion, die dir vorliest, keine Leute, die von uns irgendwie, die vorher gucken, ob die Mail uns auch gefallen könnte. Nein, wir lesen das alles tatsächlich. Dann könnt ihr jetzt eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse.
wimav@poolartists.de.
Hättest du fast deinen Einsatz verpasst, ne?
Nö, hab ich nicht. Ich war voll am Start.
War so ein Müh zu spät, so eine Nanosekunde zu spät. Da könnt ihr jetzt auf jeden Fall E-Mails hinschicken.
Und das ist übrigens auch das Geheimnis einer gut laufenden Beziehung, sich für jede Kleinigkeit in der Öffentlichkeit outcallen. In der Öffentlichkeit.
Jetzt callst du dich sogar schon selber aus.
Ja, ich darf das ja auch. Bei mir ist es halt eine witzige Selbstkritik. Und bei dir ist es halt einfach nur ein
Gemeinheit.
Ja, ein gemeines auf einem rumtreten, wenn man am Boden liegt.
Ja.
Okay,
werf den Purschen zu Boden.
Jetzt Sätze beenden, ist jetzt angesagt, oder was?
Wir vervollständigen unsere Sätze schon so sehr, sind wir zusammen.
So sehr sind wir zusammen. Wir sind richtig, richtig doll zusammen jetzt.
Ich habe neulich überlegt, ob ich eigentlich Leben des Brian noch witzig finde.
Und?
Ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ich glaube, Menschen, die Römer genannt werden, gehen das Haus oder was er da sagt, das finde ich, glaube ich, immer noch witzig, die Szene. Aber vieles hat, glaube ich,
auch das ganze Rumgeschrei, glaube ich, und auch seine Mutter zum Beispiel und so.
Ja, das mag ich. Das mochte ich aber nie. Diese Bad Drags fand ich
was
immer.
Was ich, glaube ich, immer noch lustig finde, ist dieses Meeting. Was haben die Römer je für uns getan? Ja. Naja, also sie sind so die Hygienin mit der. Ja, okay, und dann zählen die das so, dann geht das so für ewig weiter und zählen das so ewig auf, was die Römer alles für uns getan haben. Finde ich sehr, sehr lustig. Oh, die Hygiene ist schon viel besser.
Ja, die Wasserversorgung. Naja, okay, gut, die Wasserversorgung. Aber davon abgesehen.
Aber was haben die Römer davon abgesehen je für uns getan? Kriminalität ist auch gesunken. Ja, stimmt. Man kann jetzt mehr auf die Straße gehen abends. Schon sehr lustig.
Ich habe übrigens auch festgestellt, dass ich habe heute ein GIF gesucht auf Twitter von Spinal Tap. Apropos Twitter, wenn ihr uns auf Twitter schreiben wollt, dann könnt ihr das tun unter folgendem Twitter-Handle: @wimav_war_weg.
Weil WiMAV schon weg war.
Genau, da können wir das alles sehen.
War das eine für dich okaye Geschwindigkeit, wie
absolut,
ich da jetzt gerade reagiert habe?
Absolut. Ich habe heute auf Twitter bei GIFs, habe ich ein GIF von Spinal Tap gesucht und habe festgestellt, dass ich jedes GIF von Spinal Tap witzig finde. Dass alle witzigen Szenen bei Spinal Tap ich immer noch witzig finde. Ist das nicht interessant?
Wenn du sagst interessant,
ja.
Wie definierst du das? Was ist das für dich für ein Wort?
Naja, dass du, weil ich dich das ja vor allem gefragt habe, dass du denkst, ja stimmt, ist wirklich interessant.
Ich glaube, wir beenden das jetzt hier. Die armen Hörer.
Liebe Hörer, wir wollen euch nicht quälen, deswegen werden wir nun das Gerät abschalten und weiter darüber reden, was ich interessant finde. Und freuen uns aber, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei dem Podcast, der euch mehr liebt als jeder andere Podcast.
Ja, wir lieben euch.
Na. Liebe Freunde, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund. Macht's gut.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wie immer.
Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude.